Werbung.
Die Ammerländer Schinkendiele aus Bad Zwischenahn. Regional genießen beginnt mit Qualität. Neben feinen Spezialitäten und frischem Schinken erwarten euch bei uns in der Ammerländer Schinkendiele natürlich auch saisonale Highlights wie frischer Spargel und leckere Erdbeeren aus der Region. Schaut gerne vor Ort vorbei oder besucht unseren Onlineshop unter schinkendiele.de. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Werbung Ende.
Kaum eine Pflanze prägt unsere Gärten im Sommer so sehr wie die Hortensie. Doch welche Sorte passt wohin und was braucht sie, um Jahr für Jahr üppig zu blühen? Für Antworten auf diese Fragen waren wir bei der Baumschule Heinje in Edewech zu Besuch. Geschäftsführer Sebastian Heinje hat uns über das Gelände geführt und uns anschließend alles Wissenswerte rund um die Hortensie erklärt. Von den verschiedenen Arten bis hin zu den wichtigsten Tipps für Pflanzung und Pflege. Erzähl mal, Fenja, was ist eigentlich eine Baumschule? Definiere Baumschule.
Jetzt im Ernst?
Ja, im Ernst.
Nehmen wir jetzt gerade auf?
Ja, wir nehmen auf.
Du wolltest das erzählen, du bist gemein.
Ja, ich kann dich ja gleich aufklären, aber so jetzt versuch's mal.
Okay, eine Baumschule. Also erstmal, eine Baumschule hat nichts mit der Schule zu tun, wo die Kinder hingehen.
Nicht?
Nein.
Jetzt zerstörst du aber mein Weltbild.
Ja, denken immer viele. Also, in einer Baumschule werden ja Gehölze in erster Linie kultiviert oder angebaut, großgezogen, um sie dann eben zu verkaufen. Und es ist ja so, die Pflanzen, die Bäume, die Gehölze, was auch immer. Und wenn sie die verpflanzen, das nennt man verschulen, also dieses Verb. Und deswegen Schule, hat gar nichts mit Schulen zu tun. Aber ich finde in der Art, also schon so ein bisschen, weil man den, also man verpflanzt die zwar von A nach B, aber man bringt den ja bei, so anzuwurzeln, groß zu werden. Also ein Stück weit lehnt das schon an Schule an. Irgendwie,
das stimmt.
Ich.
Aber warum macht man dieses Umschulen? Was ist der Grund?
Damit die gut anwurzeln, ne? Also damit die irgendwie auch sich irgendwie an anderen Flächen.
Ja, damit die auch zu einem späteren Zeitpunkt ihres Lebens lernen, weiterhin Feinwurzeln zu bilden.
Ja. Um dann eben gut an diesem neuen Standort zu gedeihen.
Denn der Sinn und Zweck einer Baumschule ist natürlich im großen Stil am Ende des Tages zu verkaufen.
Mhm.
Und da muss natürlich die Pflanze stark sein, robust sein.
Weil gerade Bäume, die können ja uralt werden, also über 100 Jahre.
Genau.
Und dann müssen sie ja eigentlich gut Kraft kriegen mit auf dem Weg, damit sie dann auch lange, lange gut wachsen und gedeihen.
Genau. Ich habe hier mal so eine ganz kleine Definition runtergeschrieben. Ich lese sie einfach mal vor. Das beschreibt quasi einmal zusammenfassend das, was wir gerade gesagt haben. In einer Baumschule werden Gehölze vermehrt und kultiviert, um sie dann zu verkaufen. Die Pflanzen können im Freiland aufgezogen werden oder im Topf, das nennt man dann Container, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Um später in einem Garten anwachsen zu können, müssen die Sträucher und Bäume gelernt haben, auch im hohen Alter noch Feinwurzeln zu bilden. Das lernen sie, indem sie immer wieder in der Baumschule umgepflanzt werden. Und dieses Umpflanzen wird Verschulen genannt. Also hast du es alles richtig gemacht, 100 Punkte für dich.
Super, danke.
Wir waren in einer Baumschule.
Mhm.
Wir haben es eingangs im Intro erzählt, weil wir eigentlich wollen wir über Hortensien sprechen. Und da hast du mit der Baumschule Heinje mal wieder einen Deal eingefädelt. Vielleicht kannst du das ja mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Genau, wir wollten eigentlich grob erstmal wissen, was so eine Baumschule macht, wie der ganze Alltag da aussieht, welche Aufgaben da anfallen. Aber ich hatte gedacht, weil wir noch nie über Hortensien gesprochen haben und ich ganz oft schon darauf angesprochen wurde, weil das schon eine sehr beliebte Pflanze hier, sag ich mal, in den Gärten Deutschlands ist, habe ich gedacht, fragen wir mal die Baumschule Heinje, weil die tatsächlich richtig viele Sorten kultiviert.
Genau.
Und also ich würde sagen, die sind schon sehr bekannt für ihre ganzen Sorten. Haben
ist
auch viele,
bei denen auch Verkaufsschlager.
Ja, genau. Und deswegen habe ich gedacht, passt das? Und habe dann den Sebastian angeschrieben, beziehungsweise wir hatten einen Termin da vor Ort und so ist das entstanden.
Genau, Baumschule Heinje, wir haben es gesagt, der Geschäftsführer Sebastian, mit dem wir uns getroffen haben, eine unfassbar riesige Fläche an Baumschule, die wir da…
100 Hektar.
100 Hektar, das ist natürlich heftig. Und 160 Mitarbeiter hat die Baumschule Heinje, also das ist wirklich eine Baumschule in ganz, ganz großem Stil, gehört zu mit den größten Baumschulen Deutschlands. Wir haben Sebastian getroffen, haben ihn, wie ihr das vielleicht in den letzten Folgen schon ein bisschen bei uns kennengelernt habt, natürlich verkabelt, haben ihn auch sozusagen Ansteckmikrofone gegeben, damit er uns ein bisschen was erzählt. Und seine Erzählung wollen wir hier in dieser Folge auch natürlich wiedergeben. Und wie so eine Baumschule genau funktioniert, das haben wir Sebastian auch gefragt und das war seine Antwort.
Also eine Baumschule produziert Pflanzen, Bäume, Sträucher, Großbäume, die dauerhaft, also langfristig wachsen und mehrjährig sind, sagen wir mal so. Die nicht am Ende des Jahres ihr Leben aufgeben, sondern Minimum weiß 30 bis 100, 120 Jahre alt werden. Es gibt verschiedene Typen von Baumschulen. Es gibt Baumschulen, die sich spezialisiert haben auf Großbäume. Dann gibt es Baumschulen wie wir, die sich auf Endverkaufsbetriebe konzentriert haben. Das heißt, wir versuchen das ganze Jahr Pflanzen, schöne Pflanzen, blühende Pflanzen an Gartencenter zu verkaufen und dort darüber zu vermarkten. Und dann gibt es natürlich auch Baumschulen, die eine Eigenproduktion haben und auch eine Direktvermarktung eigentlich. So, das sind so die verschiedenen Arten. Oder auch Baumschulen, die für den Gartenlandschaftsbau produzieren. Das ist wieder so eine andere Form der Pflanze, was den Konsumenten gar nicht auffällt.
Baumschulen in der Größenordnung wie Heinje arbeiten in erster Linie B2B. Das heißt Business to Business. Sie verkaufen also am Ende ihre Pflanzen an beispielsweise Gartencenter, weniger an den Privatkunden. Also B2C, das passiert eher weniger. Wir haben Sebastian auch gefragt, es gibt immer mal wieder die Situation, dass jemand kommt und sagt, hey, ich brauche eine Hortensie, kann ich bei euch eine kaufen? Nein, das passiert dort nicht. Trotzdem möchten wir, wenn es die Baumschule zulässt, auch immer anregen, geht da mal hin, guckt euch das mal an, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Ihr habt es sicherlich mal gesehen, wie riesig diese Flächen auch einfach sind. Also es ist unvorstellbar. 100 Hektar ist erstmal eine Zahl, aber es ist unvorstellbar. Die Mitarbeitenden vor Ort, die haben ihre eigenen Fahrräder, um logischerweise von Feld zu gelangen, ohne da jetzt irgendwie Tausende von Metern ablaufen zu müssen. Das ist schon, also diese Größenordnung ist sehr, sehr beeindruckend.
Was ich auch sehr beeindruckend finde, also man hinterfragt das ja gar nicht. Man hat die Pflanzen dann irgendwie vor sich stehen im Gartencenter und weiß gar nicht, wo kommt das richtig her. Wir hatten eben das Privileg, dass wir uns das angucken durften. Und ich finde es auch sehr erstaunlich, wie automatisiert da viele Dinge auch schon laufen. Also viele Roboter, auch schon ein bisschen KI, die da genutzt wird. Gerade wenn es bei der Kommissionierung darum geht, nochmal die Töpfe zu reinigen oder zu bewässern, zu etikettieren und so weiter. Also da werden doch schon ganz viele, ja sag ich mal, Maschinen eingesetzt, um natürlich auch den Arbeitsalltag des Personals zu erleichtern. Denkt man gar nicht so. Also es ist eigentlich so eine Mischung aus, ich bin draußen, ich mache was Handwerkliches, aber dennoch ist da viel Unterstützung auch maschinell. Also eigentlich ganz, ganz cool.
Es ist eigentlich, und das finde ich, sieht man von außen wirklich so gar nicht, es ist im Prinzip eine Fabrik. Es ist eine Fabrik, in der im ganz großen Stil, also nur mal um eine Einordnung zu geben, Heinje hat über 4.500 unterschiedliche Pflanzenartikel, die sie anbieten und eben in ihrer Baumschule produzieren. Das ist schon Wahnsinn. Also in der Regel kannst du davon ausgehen, wenn du durchs Gartencenter läufst und du siehst Pflanzen, Bäume, Gehölze, was auch immer, ist es meistens aus einer Baumschule.
Ja, das stimmt.
Wenn wir unsere Pflanzen kaufen, kannst du davon ausgehen, dass die ihren Ursprung eventuell auch bei Heinje hatte.
Ja, das denke ich auch. Doch, die sind schon weit vertreten. Also ich glaube sogar Richtung Skandinavien auch ganz viel. Also auch bundesweit natürlich auf jeden Fall.
Aber es
also
wird auch international exportiert.
Genau,
bei
genau.
Heinje. Was ich ganz interessant fand, und dann möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr so viel über die Baumschule an sich reden, weil wir wollen dann ja zu Herrn Hortensie kommen. Aber was ich total interessant fand, war die Frage, was macht eine Baumschule eigentlich im Winter?
Was hast du denn gedacht, was sie machen?
Ich habe gedacht, die befreien alle Pflanzen von Schnee und Eis, damit die irgendwie überleben. Nein, keine Ahnung. Ich habe mir gar nichts gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass dort halt nicht viel gearbeitet wird. Und am Ende des Tages ist es tatsächlich auch so. Also je nach Winter, ich glaube im November oder so, werden dann auch noch jetzt im Beispiel Heinje Rosen
getopft.
Getopft, genau. Aber ansonsten passiert im Winter nicht allzu viel. Und das hat Sebastian uns auch bestätigt.
Ja, das ist natürlich dann die Haupturlaubszeit. Ne? Also Sommer, der Juli ist eine gute Urlaubszeit, weil wir da auch eigentlich mit der Produktion fertig sind. Da sind auch Pflanzenpflegemaßnahmen, aber der Juli bietet sich ganz gut an als Urlaubszeit. Aber natürlich auch November, Dezember, da werden die Haupturlaube genommen und natürlich auch Überstunden abgefeiert. Und du hast hier noch so ein Notfallteam, die noch so kleinere Produktionen noch mit begleiten. Aber das geht eigentlich auf. Also ich habe fast kaum befristete Mitarbeiter, das sind durchgängig Beschäftigte. Und das funktioniert ganz gut.
Ja, also wenn man in der Baumschule arbeitet, dann muss man damit zurechtkommen, dass die Haupturlaubszeit tatsächlich im Winter ist. Also schön im Winter in die Sonne fliegen.
Das stimmt. Aber was ich da sehr schön finde, dass sie tatsächlich kaum unbefristete Verträge haben, beziehungsweise dass die Leute eigentlich schon gut zu tun haben.
Ja.
Klar, gibt es die Hauptmonate, wo viel Arbeit anfällt, aber dass Sebastian doch zusieht, dass immer Arbeit da ist.
Aber ist ja generell bei Saisonarbeit, ist das ja immer so ein Thema.
Das ist im Gartenbau auch einfach so üblich.
Ganz genau. Ja, ich hoffe, man hat einen kleinen Eindruck bekommen, wie so eine Baumschule arbeitet, wie eine Baumschule funktioniert. Nun hast du es gesagt vorhin, Fenja, wir waren aber eigentlich da, weil wir uns ja auch über die Hortensie informieren wollten.
Genau.
Und da muss ich ja wieder ein bisschen gestehen, ich bin ja dann in der Hinsicht so ein echter Laie. Ich habe von Hortensien ehrlicherweise nicht so viel Ahnung. Als wir dann vor Ort waren, als Sebastian uns die Führung gegeben hat, habe ich immer sowas zur Baumschule gefragt. Und du warst dann immer voll im Game, wenn es um die Fragen, um die Hortensie ging. Und du hast ziemlich am Anfang, glaube ich, gefragt, was gibt es eigentlich so für Arten und Sorten? Und bevor wir darauf eingehen, müssen wir mal kurz darüber sprechen, dass wir uns ein bisschen unsicher waren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Art und einer Sorte? Vielleicht sollten wir das vorher einmal klären.
Einmal zurück zum Biologieunterricht.
Genau, einmal zurück zum Biologieunterricht. Wir haben heute Morgen noch lange darüber gesprochen. Jetzt erklär mal einmal auch für die anderen, die sich da nicht so sicher sind, in deinen Worten, was ist der Unterschied zwischen einer Art und einer Sorte?
Okay, aber du nagelst mich nicht fest und alle anderen da draußen nicht.
Ich bin also, doch, ich weiß es gar nicht viel besser als du.
Biologie, ich mochte Biologie, aber ich war irgendwie nie gut darin. Also ich habe es mir so gemerkt, dass eigentlich eine Art, dass sie natürlich vorkommt und das ist sowas wie eine, es gibt ja die Familien, dann die Gruppe und dann die Art, die so, ja, wie eben schon gesagt, ganz normal in der Natur vorkommt und eine Sorte ist eigentlich alles das, was von Hand gezüchtet wurde.
Ja, so habe ich es auch verstanden.
Genau, so.
Und deswegen gibt es auch so unterschiedlich viel. Also es gibt natürlich naturbedingt schon unfassbar viele Arten. Bei der Hortensie, aber eben durch den Menschen auch noch mindestens doppelt so viele Sorten.
Genau.
Und deswegen ist es schon, ist diese Vielfalt extrem groß.
Ja, aber das habe ich natürlich auch Sebastian gefragt, weil ich habe gedacht, da fangen wir
lumpen lassen,
ne? Ich habe gedacht, wir fangen mal ganz
welche,
bei null an.
Aber ganz kurz,
an.
Sorry, dass ich dich unterbreche. Welche kanntest du vorher?
Tatsächlich Rispenhortensie habe ich auch in meinem Garten. Die ganz klassische Bauernhortensie, sagt man nicht immer klassische Bauernhortensie, sagt man irgendwie so. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie so, wenn vielleicht die meisten in ihrem Garten stehen. Mhm. Ja, Bauernhortensie kannte ich. Ich habe auch eine Kletterhortensie bei mir. Ja, die anderen habe ich auch alle schon mal gehört. Aber so auch Rispenhortensie, Kletterhortensie, Bauernhortensie, die waren mir geläufig. Alles andere habe ich auch schon mal gehört. Noch hier diese Schneeballhortensie, also diese dicke, zum Beispiel diese Annabelle ist eine Sorte, kannte ich auch. Also ich kannte mich eigentlich doch schon ganz gut aus, so was die Sorten angeht.
Ist doch gut. Aber Sebastian kannte auch ein paar.
Oder die Arten, Entschuldigung.
Die Arten, ja. Die Arten. Sebastian kannte auch ein paar und da hören wir mal rein.
Also die gängigsten Arten sind ja im Rispenhortensien, also Paniculata heißt die Art. Daran erkennt man, dass es eine Rispenhortensie ist. Dann gibt es Arborescens, das ist meistens die Annabelle, die kennen ganz viele. Das ist eine Baumhortensie oder Ballhortensie. Und die Hydrangea macrophylla, das ist so die klassische Bauernhortensie, die man natürlich kennt, die so ein bisschen gedrungener ist oder im Garten nachher auch ein bisschen auswuchert und diese bunten Bälle haben. Und die Macrophylla gibt es auch in Tellerform, das ist dann die Tellerhortensie. Dann gibt es noch, jetzt, du hast danach gefragt. Petiolaris, das ist eine Kletterhortensie, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Dann gibt es eine Eichenblatthortensie, das ist Hydrangea quercifolia. Die hat so eine Eichen, also so ein gezacktes Blatt. Ist von der Blüte aber unheimlich schön. Dann gibt es, jetzt fange ich auch langsam an nachzudenken. Ja, da gibt es noch so Sondersachen, Hydrangea scandens und so. Das sind dann so ein bisschen exotische Namen, wo es aber auch ganz tolle Sorten gibt. Oder Serrata zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Art. Die passt eigentlich auch ganz gut zu unseren Breitengraden, weil die mega winterhart ist, super schnittverträglich. Auch noch eine schöne Herbstfärbung hat und so balltellerförmige Blüten hat. Das ist auch eine eigene Art.
Die gängigsten Sorten sind wahrscheinlich also Rispenhortensien, Bauernhortensien, oder?
Also du hast mich nach Arten gesprochen.
Ja. Ja, oder.
Und Sorten, da gibt es unendlich viele Sorten. Also das war jetzt nur die Klassifizierung nach Arten.
Ja, genau, das waren die Gruppen, genau. Die du gerade beschrieben hast.
Genau, und Arten, da gibt es natürlich es gibt ja verschiedene Züchterhäuser, die dann verschiedene Züchtungsziele haben. Und die überlappen auch manchmal. Also man kennt ja in diesen Rispenhortensien, die so im Nachjahr, also im Herbst so ein bisschen rötlich werden bis ganz purpurrot. Und da gibt es aber auch schon viele Sorten aus verschiedenen Züchtungen halt. Wir versuchen hier als Gärtner so die besten Sorten da rauszuholen, die dann am meisten Triebe haben, nicht so auswuchern und blühsicher sind. Am besten auf jedem Trieb eine Blüte haben, sodass es so unser Job eigentlich im Grunde für die Gartencenter und für nachher auch für den Endkunden, die besten Sorten daraus zu selektieren.
Ja, man merkt, dass auch während des Interviews mit Sebastian so die Definition zwischen Art und Sorte nicht so ganz, also ein bisschen durcheinander gekommen. Also Sebastian selber ist sogar ein bisschen durcheinander gekommen. Ja. Es ist gar nicht so einfach.
Am Schluss hat er dann über die Sorten noch gesprochen. Da hat er nämlich, glaube ich, Art gesagt. Ne?
Genau, also da hat er sich dann auch.
Nicht, dass das jetzt so Verwirrung
nicht, dass nur du schuld warst.
Nee, genau. Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende.
Jetzt wollen wir ja auch darüber sprechen, nicht was eine Art ist und was eine Sorte ist, sondern wir wollen darüber sprechen, wie wir eigentlich bei uns im Garten dafür sorgen, dass die Hortensien blühen.
Darf ich noch einmal ganz kurz eingrätschen?
Nö.
Doch, mach jetzt aber einfach so. Dann frage ich dich eigentlich.
Weiß ich nicht.
Mach jetzt einfach mal. So, einfach nochmal eben zusammenfassend, weil er hat ja ganz, ganz viel erzählt und ganz viel genannt und auch viel botanisch und lateinischen Namen benutzt und deswegen einfach nochmal eben für alle da draußen. Bauernhortensie, Rispenhortensie, die Schneeballhortensie oder auch Baumhortensie genannt, Kletterhortensie, Samthortensie hat er, glaube ich, gar nicht genannt und die Eichblatthortensie. Also das sind so die Arten, die gängigsten, die auch bei uns hier so vertreten sind.
Du hast gesagt, du hast welche im Garten. Hast du so eine Lieblingshortensie? Magst du Hortensien überhaupt generell?
Ja, doch, mag ich. Also ich habe tatsächlich eine, die Limelight. Das ist eine Rispenhortensie. Hat so einen leichten grünlichen Schimmer, bekommt im Herbst eine leicht rosa Färbung. Die ist eigentlich sehr, sehr schön.
Okay.
Aber ich muss auch sagen, die fand ich vor 3-4 Jahren schön. Ich finde die auch immer noch sehr schön. Also sieht gut aus. Aber ich würde, glaube ich, wenn ich mir jetzt eine neue kaufen würde, auch nochmal ein bisschen mehr so das Insektenfreundliche, diesen Aspekt mir ja, angucken. Und ich habe eine Kletterhortensie, die jetzt auch super gerade anfängt zu blühen. Richtig schön. Und die ist insektenfreundlich und da summt gerade ganz, ganz viel und die macht mir richtig Freude. Ich kenne die Sorte aber ehrlich gesagt nicht. Die war nämlich schon da.
Es gibt ja auch eine, die hat so blaue Blüten.
Bauernhortensie.
Genau. Und da habe ich mal gehört, das liegt am Wasser, wie die Farbe dieser Blüten
ist. Ja, jein, genau. Es liegt eigentlich eher am Boden. Also es gibt eigentlich gar keine blauen Hortensien. Also viele verbinden ja diese Bauernhortensien mit diesen blauen, großen, tollen Blüten. Und die sind eigentlich ursprünglich gar nicht blau, weil es gibt rosafarbene, die durch den pH-Wert, also durch das Aluminiumsulfat, blau werden. Und ich glaube, rote, wenn man da eben Aluminium zufügt oder den Boden sehr sauer hält, die werden dann lila, also oder violett. Wild. Genau.
Also kann ich mit der Zufuhr des Wassers, womit ich gieße, ob es jetzt Leitungswasser zum Beispiel ist oder Regenwasser, kann ich beeinflussen, welche Farbe meine Hortensie hat?
Genau, nämlich ganz kleiner Tipp. Man sollte tatsächlich, wenn man blaue Hortensien im Garten hat, eher mit Regenwasser gießen, weil unser Leitungswasser meistens sehr, sehr kalkhaltig ist, was wiederum den pH-Wert im Boden, beeinflusst und macht, dass es nicht mehr so sauer ist. Und dann kann es sein, dass die nicht mehr so schön blau ist, beziehungsweise sich dann verfärbt.
Wobei wir hier ja im Oldenburger Raum, wir verfügen ja auch über echt gutes Leitungswasser.
Das stimmt.
Ja gar nicht so kalkhaltig. Ich habe mal in Köln gelebt, da sieht das wieder ein bisschen anders aus.
Das stimmt. Aber man sollte ja vielleicht eher, wenn man kann, das Regenwasser nutzen.
Ganz genau.
Auch wegen Nachhaltigkeit und so.
Ja, das ist ein anderes Thema. Da reden wir auch nochmal
drüber.
Da haben wir ja auch bald eine Folge zu sowas Ähnlichem. Können wir schon mal ein bisschen anteasern, ein bisschen Spoiler. Genau, jetzt möchte ich auch eine Hortensie bei mir haben. Wir haben ja in den letzten Folgen auch immer wieder drüber gesprochen, dass ich auch bald endlich einen Garten habe. Und wenn ich in die Gartenplanung gehe, dann möchte ich auch gerne eine Hortensie haben. Fenja, was muss ich beachten?
Wie bei eigentlich allem, was du pflanzt, Boden und Standort. Also was habe ich jetzt für eine Sorte, für eine Art? Was braucht die für einen Standort? Braucht die wirklich volle Sonne? Kann die auch in den Halbschatten und so weiter? Aber ganz wichtig, haben wir auch eben angesprochen, ist der Boden. Also eigentlich eher ein saurerer Boden. Ist ganz wichtig deswegen, wenn du dann pflanzt und dein Pflanzloch buddelst, ist es auch gut, wenn du spezielle Rhododendron-Erde hast. fühlt sich die Pflanze einfach wohler.
Rhododendron-Erde.
Ah, Hortensien-Erde, wie komme ich denn? Ja, weißt du warum?
Gut, dass ich aufmerksam bin.
Ja, gut, dass du jetzt zuhörst. Ja. Nee, weißt du, warum ich das gerade sage? Weil ich wollte wahrscheinlich, hatte gerade im Kopf, habe schon weitergedacht, wie Rhododendron, die mögen ja auch eher saueren Boden, okay. Deswegen wahrscheinlich jetzt gerade hier mein Versprecher. Aber nee, Hortensien, wir sind bei Hortensien. Genau, aber ich kann das alles gar nicht so gut, also ich habe zwar ein bisschen Ahnung und habe auch welche bei mir im Garten stehen, ich kann das aber alles gar nicht so gut wiedergeben, deswegen
müssen wir auch mal Sebastian wieder zu Wort kommen
genau.
lassen.
Ja, genau. Sebastian haben wir nämlich auch gefragt, wie sieht das denn aus mit Bodenbeschaffenheit, Standort, und das war seine Antwort dazu.
Die mögen es auch lieber ein bisschen saurer, ne? Also so, wenn man vom pH-Wert redet. Gut, das weiß natürlich wenigstens, wie hoch der pH-Wert in seinem eigenen Garten ist. Deswegen ist das immer ganz gut, da eine spezielle Erde dazu bei der Pflanzung. Das gilt aber für viele Pflanzen.
Ist das ein Muss, frage ich jetzt mal so?
Ich als Gärtner würde sagen, ja. Mhm. Weil die Auswahl der Erde schon maßgeblich davon abhängig von dem Erfolg der Pflanze nachher im Garten abhängig ist. Mhm. Also ich kann noch so eine schöne Pflanze produzieren für Kunden. Wenn der Boden nicht gut genug ist für die Pflanze, dann hat der Kunde eigentlich nicht lange was von der Pflanze, weil dann ist sie so meistens 1 bis 2 Jahre noch schön im Garten, weil die von der eigenen Wurzel oder von dem eigenen Milieu noch lebt, aber spätestens dann kippt die dann auf einmal um und keiner weiß warum. Und das merkt man auch meistens, wenn man die dann aus dem Boden rausnimmt, dass sie kaum Wurzeln gebildet hat in den Gartenboden. Und daran erkennt man, dass man den Boden nicht gut vorbereitet hat.
Was wir ja in einigen unserer Podcast-Folgen schon mal behandelt haben, aber was mir jetzt zuletzt, gerade auch in Bezug darauf, dass ich ja bald auch einen eigenen Garten habe, immer öfter zu Ohren kommt, ist das Thema, macht mal eine Probe eures Bodens zu Hause. Mhm. Schickt die ein, lasst euch das analysieren und macht daraufhin dann euren Pflanzplan. Das ist, glaube ich, da kommst du fast gar nicht mehr drum rum, wenn du ein bisschen, ich sag mal, vernünftig bepflanzen möchtest, oder? Oder wie machst du das?
Ja, ich habe es noch nie gemacht.
Du hast es noch nie gemacht?
Nee, also so ein bisschen einschätzen kannst du es ja selbst. Was für einen Boden hast du? Eher lehmigen Boden, hast du eher sandigen Boden? Das weißt du ja auch, wo du wohnst, fragst du deine Nachbarn oder so. Aber das siehst du ja eigentlich auch schon, wenn du ein bisschen im Garten mal rumbuddelst. Aber ja, wenn du natürlich erfolgreiche Pflanzen hast und möchtest, dass die sich da auch pudelwohl fühlen, dann einfach
solltest
mal machen.
Du ein bisschen wissen, was bei dir abgeht zu Hause.
Ja, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Kannst du ja mal machen, wenn du dann anfängst mit deinem Garten.
Ja, mache ich. Und dann schicke ich dir das.
Und dann?
Kannst du das analysieren?
Ja, ich kann ja keine Bodenanalyse.
Warum
ich
nicht?
Ich habe ja kein Labor.
Warum nicht?
Weil ich kein Labor habe.
Hast du nicht von früher noch so Kinderspielzeugmäßig
dieses,
und so?
Diese Experimentierkästen.
Ja, mit so einer
mit so einer Brille oder was?
Nein.
Oder was machst du die ganze Zeit mit dem?
So ein Mikroskop. Da gab es doch früher so Kinderspielsets.
So zeigst du Mikroskop. Ihr konntet das jetzt nicht sehen, was Simon da macht.
Okay, nein, aber ja, wo schicke ich es hin? Jetzt mal wieder im Ernst. Wo schicke ich es hin?
Ich weiß, hier im Nordwesten an Lufa, an das Lufa-Institut hier in Oldenburg.
Gut, dann haben wir die Bodenbeschaffenheit ja soweit geklärt.
Mhm. Genau, dann geht es eigentlich darum, was möchte ich für eine Art haben? Ne? Möchte ich vielleicht irgendwas beranken, begrünen? Wird es eine Kletterhortensie? Möchte ich eher was Größeres? Wird es eine Bauerhortensie? Hortensie, entschuldige bitte. Also welche Art und dann natürlich welche Sorte? Also welche Farbe möchte ich gerne haben? Wie soll die blühen? Wie soll das Blatt aussehen? Aber da würde ich sagen, am besten zum Fachmann oder zu der Fachfrau und sich einfach beraten lassen.
Ja, oder halt einfach heutzutage, du kannst ja alles googeln und dir Inspiration holen.
Ja, aber wenn du mich fragst, geh zum Fachmann, zur Fachfrau dort vor Ort, wo du sie auch kaufst, kriegst du eigentlich immer eine super tolle Beratung, kommst noch ins Gespräch, hast noch so soziale Kontakte.
Okay,
ist einfach schön.
Du hast gewonnen.
Also Gärtner unter sich ist immer, das ist einfach immer schöner.
Okay.
Geh dahin, lass dich beraten.
So.
Mein Tipp.
Pflanz- und Pflegetipps. Jetzt,
jo.
Wo wir schon bei den Tipps sind.
Genau.
Hau mal raus.
Ja, also ich habe mir jetzt die richtige Art ausgesucht, die Sorte. Und dann geht es ums Pflanzen. Also wie groß muss mein Pflanzloch sein? Erde haben wir ja schon gesagt. Warum musst du jetzt lachen?
Einfach so.
Warum?
Weil du das so nett beschreibst.
Okay. Ja, welche Erde benutze ich, beziehungsweise gute Erde, sagen wir ja auch immer, gute Erde, die vielleicht auch eben zu den Hortensien passt. Ich möchte aber auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Weil unser Experte hier in dieser Folge ist natürlich Sebastian. Und Sebastian habe ich das auch gefragt und der hat uns ganz viel darüber erzählt, ne? Wie pflanze ich, ein paar Tipps dazu gegeben. Und ganz, ganz wichtig, die Hortensie ist eine, gerade die Bauernhortensie, ist eine sehr wasserbedürftige Pflanze. Also die braucht sehr viel Wasser und man muss ein bisschen gucken, wie gieße ich sie. Und nach der ja, nach dem Gießverhalten oder nach dem Wasserbedarf habe ich Sebastian auch gefragt. Und das alles hat er dazu gesagt.
Ansonsten ist eine Rispenhortensie einfach. Ne? Also den Boden vorbereiten, die richtige Sorte suchen, pflanzen, also Pflanzloch ja, anderthalb mal so groß oder zweimal so groß machen wie der Wurzelballen. Mit einer guten Gartenerde auffüllen, leicht antreten, gut wässern. Ja, und dann geht's los im Grunde.
Mhm. Und wenn die jetzt so ein Jahr in meinem Garten, ich habe immer gut gewässert, so das erste Jahr ist ja meistens entscheidend. Wie ist sie denn? Hat die einen hohen Wasserbedarf?
Bei der Rispenhortensie, nee, das ist so wie ein Zierstrauch zu beachten, was Wasserbedarf angeht. Bei einer Bauernhortensie, also bei der so klassischen Bauernhortensie, die hat einen höheren Wasserbedarf. Oder auch eine Baumhortensie, eine Annabelle-Hortensie hat auch ein bisschen höheren Wasserbedarf. Hat auch größere Blätter, verdunstet mehr. Ja, da sollte man vielleicht eine kleine Bewässerungsstrang damit reinlegen. Wenn man eine Hortensienhecke zum Beispiel, ist ja wunderschön. Da würde ich zum Beispiel dann so einen kleinen PE-Schlauch mit so ein paar Düsen da dran da reinlegen, sodass man im Notfall, das betrifft ja dann auch nur die Monate Juli, vielleicht August, dass man da vielleicht noch ein bisschen Wasser sparend was nach gießen kann.
Wenn ich das jetzt nicht habe, wie oft sollte ich da was rangeben?
Bei absoluter Trockenheit. Oh. Bei einer Bauernhortensie fast täglich bis alle zwei Tage. Das Schöne ist bei Hortensien, man merkt denen das an, ohne dass das gleich einen Megaschaden hat. Also bei einer Bauernhortensie sieht man sofort, die Köpfe hängen so ein bisschen und man hat dann die Zeit, das zu gießen und dann hat die abends wieder, steht die wieder super da. Also da ist jetzt nicht Gefahrenverzug, man muss bloß nicht zwei Wochen im Urlaub sein, dann ist natürlich schwierig alles. Dann sollte man schon den Nachbar eben bitten, da mal drauf zu achten. Die Rispenhortensie ist auch nicht so schlimm. Ja, da sollte man so alle drei, vier Tage dann gießen. Ne?
Also nie wieder Urlaub für Hortensienhalter.
Das ist ja Quatsch. Man hat ja auch noch nette Nachbarn, die man fragen kann.
Vielleicht ja aber auch nicht.
Dann Smart Home. Kannst ja alles mit deinem Handy heutzutage steuern und ausrichten.
Aber da musst du auch technisch erstmal für ausgestattet sein.
Ja, das stimmt. Aber wenn du vielleicht einen Garten besitzt und doch noch mal ein, zwei Wochen in den Urlaub fahren willst, ist das gar nicht.
Was ich nur damit sagen möchte, es ist natürlich, wenn der Bedarf so groß ist, sollte man sich das vorher einfach überlegen, ob man sich entsprechend diese Pflanze anschafft oder nicht. Weil wenn ich weder die Zeit oder die Lust aufbringen kann, meinetwegen täglich mal eben zu gießen, vielleicht ist es da nicht die richtige Pflanze.
Ja, aber er hat ja eben auch gesagt, Rispenhortensie. Ich habe ja auch, wie gesagt, zwei bei mir im Garten stehen. Ich bin auch schon zwei, drei Wochen in Urlaub gefahren und die leben alle noch und sehen toll aus.
Ja.
Also da geht das auch. Wenn die, wie gesagt, das erste Jahr ist wichtig, dass man da regelmäßig gießt, wenn man sie gepflanzt hat. Aber danach ist es eigentlich unkompliziert. Bauernhortensien habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Erfahrung. Da hat Sebastian ja gesagt, ein bisschen mehr drauf achten. Die zeigt einem das vielleicht auch, wenn sie dann oft mal schlapp hängt. Aber man darf auch dennoch in den Urlaub fahren. Ich glaube, das klappt.
Und was ihr machen könnt, wenn ihr in den Urlaub fahrt und trotzdem wollt, dass eure Pflanzen zu Hause nicht gänzlich verdursten. Wir haben ja mal eine Folge zum Thema Gießen gemacht und da haben wir auch so ein paar Tipps.
Ach, schon lange her.
Ne? Ist schon lange her, aber die Tipps gelten ja immer noch. Ja, also gerne reinhören und euch nochmal berieseln lassen, was ihr dann machen könnt.
Ja, apropos Tipps.
Ja.
Ich habe noch einen Tipp, weil es gibt ja auch nicht nur Gartenbesitzer, die vielleicht diese Folge gerade anhören, sondern auch Leute, die nur vielleicht einen ganz kleinen Garten mit Terrasse haben oder einen Balkon.
Mhm, so wie ich.
Zum Beispiel. Und möchten vielleicht auch eine Hortensie auf ihrem Balkon oder auf ihrer Terrasse stehen haben. Man kann sie auch im Kübel halten.
Mhm.
Da ist es aber ganz wichtig, dass man sie alle ein bis zwei Jahre umtopft. Einfach frische Erde wieder, gute Nährstoffe dazu. Sie wächst ja auch. Der Wurzelballen wird größer, also ne, der Platzbedarf steigt. Wichtig ist beim Pflanzen, dass man eine Handbreit Platz um den Ballen hat, also dass sie auch ein bisschen sich ausbreiten kann. Und auch da natürlich das richtige Substrat verwenden. Also auch wieder ein bisschen saurem Boden, am besten vielleicht auch Hortensienerde benutzen. Und Sebastian hat zwei Sorten genannt, die sich dafür sehr gut eignen, weil er gesagt hat, alte Sorten nicht so gut, die verholzen sehr schnell, da hat man nichts von, sieht nicht schick aus. Switch oder Blumenbuster hat er genannt. Die beiden Sorten sind sehr, sehr gut im Kübel verträglich. Und eine kleine Sache, die man beachten sollte, also Hortensien sind eigentlich eher frostunempfindlich, aber wenn sie, so wie alle Topfpflanzen eigentlich auch draußen stehen, sollte man sie schon mit einem leichten Vlies abdecken, weil sie natürlich oberhalb sind im Topf und da kann doch mal ein Frostschaden entstehen. Also geht auch im Kübel.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben. Ich glaube nicht. Was ist eigentlich so mit Sonneneinstrahlung?
Kommt auch wieder auf die Sorte natürlich drauf an. Ob sie eher, also Rispenhortensien lieben Sonne, alles kein Problem. Kletterhortensien geht, glaube ich, zum Beispiel auch im Halbschatten. Muss man sich erkundigen.
Was wir bei der Pflege unserer Pflanzen auch immer berücksichtigen müssen oder worüber wir halt wissen müssen, wie es funktioniert. Das ist halt das ganze Thema Rückschnitt.
Und das ist super, super wichtig bei Hortensien. Ich glaube, das ist das Thema schlechthin.
Warum eigentlich?
Ich kann es dir nicht sagen. Aber egal, mit wem du ins Gespräch kommst, irgendwie irgendwann kommt so, wie schneide ich meine Hortensie eigentlich? Hm. Wann schneide ich die eigentlich?
Wie tief darf gemacht?
Ich
die denn?
Ich habe einfach gemacht.
Einfach drauf los. Aber sie lebt ja noch.
Ja, aber tatsächlich, ich habe ja auch meinen Papa an der Seite, der ist ja nun auch gelernter Gärtner und da habe ich dann auch mal gefragt, beziehungsweise habe auch vielleicht mal recherchiert.
Aber Sebastian hast du natürlich auch noch gefragt.
Weil es eben das Thema schlechthin ist bei Hortensien und das sind alles seine Rückschnitt-Tipps, die uns Sebastian gegeben hat.
Schneiden ist ja wirklich der,
das Thema schlechthin.
Betrifft eigentlich die Bauernhortensien. Ne? Wenn man über Probleme beim Schneiden oder Unsicherheiten, dann trifft das Bauernhortensien. Bei Rispenhortensien ist es eigentlich einfach. So März, Ende März, wenn man, das ist sogar guten Rückschnitt, dann blüht sie auch besser.
Wie tief darf ich die schneiden?
Auf 30, 40 Zentimeter kannst du die schon runterschneiden. Wenn du die größer werden lassen willst, kannst du die auch auf 60 cm oder 70 schneiden, dann setzen die da neue Triebe an. Aber wenn man die jährlich schneidet, dann ist sie auch blühfreudiger, als wenn man die gar nicht schneidet. Und dasselbe ist auch für eine Annabelle-Hortensie. Das ist auch okay, wenn man die dann in dem Märzmonat schneidet.
Die verzeiht auch mal, wenn man sie ein bisschen kürzer schneidet?
Ja, also 30, 40 Zentimeter. Ganz normal mit der Gartenschere, mit einer Heckenschere.
Muss ich auf irgendwas achten, auf irgendwelche neuen Triebe, die sich schon bilden? Oder ist das im Erst noch gar nicht so weit?
Nee, dann ist es schon zu spät. Ne? Also die bildet ja neue Triebe dann Mitte April, Ende April. Und deswegen ist März eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Und dann braucht man nichts mehr machen. Bei der Bauernhortensie ist das ja häufig so, wenn ich sie schneide, dann blüht sie nicht, weil sie am zweijährigen Holz oder am einjährigen Holz dann halt die Blüten bildet.
Kannst du das einmal erklären für die Leute?
Also das heißt, der Trieb muss schon da sein, damit sie im nächsten Jahr blüht. Und wenn ich die natürlich runterschneide, dann bildet sich ein neuer Trieb und der ist noch zu jung, um da eine Blüte dran zu bilden. Das ist so bei diesen klassischen Bauernhortensien immer so gewesen.
Ja, also man muss schon doch gucken, welche Sorte ich habe und dann dementsprechend schneiden. Aber ich glaube, wenn man das erstmal weiß und verinnerlicht hat, dann ist es auch da kein Problem. Es geht ja bei Rosen und so auch. Wenn man erstmal den Dreh drin hat, dann funktioniert das auch.
Genau.
Was wir auf jeden Fall hier mitgeben wollten, sind zwei Sorten, die eben auch aus der Züchtung von Heinge stammen.
Die besonders einfach sind für Leute wie mich.
Genau, genau. Also die eine auf jeden Fall, warum sagst du das so abwertend?
Ist doch so.
Ja, aber genau. Also die eine nehme ich mal eben vorweg. Bei dem anderen hören wir uns da ja auch nochmal eben an, was Sebastian alles dazu erzählt. Aber das eine ist die Annabelle. Die Annabelle ist eine sehr, glaube ich, bekannte und beliebte Sorte. Die kennst du bestimmt auch. Die hat so riesig große weiße Dolden. Mhm. Und also sie ist wirklich ein Hingucker im Garten. Haben bestimmt vielleicht auch viele Leute. Aber ich glaube, dass der ein oder andere sich manchmal auch ein bisschen ärgert oder traurig ist, wenn ein Sturm kommt oder mal ein Regenschauer kommt. Die hängt ganz schnell, einfach weil sie diese großen, schweren Dolden hat. Ja, sag ich mal so, im Juni, spätestens im Juli hängt sie dann irgendwie auf dem Weg und sieht ganz traurig aus. Und Sebastian hat uns erzählt, dass so in ungefähr 2 Jahren, also sie sind gerade dabei, eine neue Züchtung auf den Markt zu bringen, dass da was kommt, was so ein bisschen robustere Stiele hat, ein bisschen kleinere Dolden und das wird die Whiter Bell. So nennt er die. Also ich glaube, alle, die das jetzt hören und sagen, ich habe die Annabelle mit mir stehen, aber so ganz happy bin ich damit nicht, da kommt was. Also wie gesagt, es wird ganz viel Neues gezüchtet und freut euch einfach drauf. Und die zweite Sorte ist tatsächlich die Groundbreaker. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange die schon auf dem Markt ist, aber egal, in welchem Gartencenter ich unterwegs bin, ich sehe die auch ganz häufig, ist aber auch ganz häufig vergriffen, weil sie so beliebt ist, weil sie eben so pflegeleicht ist, wie du eben schon gesagt hast. Ist eine Bodendecker-Hortensie, also was ganz, ganz Feines. Heißt, wenn du Beete hast, die du schnell begrünen willst, wohl nicht viel Unkraut sprießen sollte, ist das eine richtig, richtig gute Lösung. Aber ich sag mal, wir lassen jetzt mal wieder Sebastian ans Mikro, der erzählt uns ganz viel dazu, weil der ist der Experte.
Hier haben wir zum Beispiel auch ein neuer Artikel, die Groundbreaker. Da sind wir so Produktionspartner für dieses Konzept. Das ist ein relativ neues Produkt. Das ist eine bodenbedeckende Rispenhortensie. Also sie wird unter natürlichen Bedingungen nicht größer wie so 30, 40 Zentimeter. Leicht ausladend wachsend und bedeckt natürlich dann den Boden. Hier müsste man so 3 bis 4 Pflanzen pro Quadratmeter pflanzen und hat innerhalb kürzester Zeit wirklich eine dichte, bodenbedeckende Pflanze im Garten. blüht sehr sicher dann halt. Es ist einfach auch zurückzuschneiden. Das müsste man einmal im Jahr, maximal zweimal im Jahr, ganz normal mit der Gartenschere zurückschneiden. Auch von den Bodenansprüchen wenig ja, anspruchsvolle Bedingungen. Eine relativ einfache Düngung ist nur notwendig. Genau, das ist so ein guter Problemlöser, wenn man nicht viel Unkraut haben will und den Garten relativ schnell dicht haben möchte. Und natürlich mit einem schönen Blütenbild hat. Die haben wir jetzt in Weiß-Rosé, das ist die Blush. Dann gibt es eine neue Sorte, die heißt Greenie. Die hat so eine limonartige, von der Farbe her, Blüte. Und Ruby, die hat jetzt zum Beispiel auch auf der Chelsea Flower Show den zweiten Platz gewonnen. Die ist dann im Herbst dann noch rötlicher. Dann halt.
Chelsea Flower Show.
Mhm.
Habe ich dich schon während der Aufnahme gefragt oder dich und Sebastian, weil ich es nicht wusste. Was ist das? Vielleicht erklärst du es nochmal für diejenigen, die es nicht kennen.
Also das ist, sag ich mal, eine sehr, sehr bekannte Show in London vom Königshaus. Also ich glaube, wenn du da bist, dann hast du es geschafft, alles was Rang und Namen hat. Und ich selbst war ja auch noch nie da.
Was passiert bei der Show?
Also ich glaube, dass du ganz viel dir angucken kannst. Dass
also Pflanzen,
viel,
da sind das ist ja, quasi eine Ausstellung.
Also die Gärten, ich glaube die Gärten vom Königshaus werden auch geöffnet dafür, werden hergerichtet, alles pompös, wird super schick gemacht und dann geht halt auch wahrscheinlich viele Preise, die verliehen werden für irgendwelche neuen Züchtungen, wie jetzt eben die Groundbreaker und alles, was Rang und Namen hat, sag ich mal so aus der grünen Branche, weltweit. Kommt
also Groundbreaker, voll der Trend gerade.
Voll der Trend, aber ist auch wirklich schicki, muss ich sagen, ja, doch. Okay. Habe ich auch schon überlegt, ich finde diese Greenie sehr schön, diese leicht grünliche, sag ich auf den Namen.
Ja.
Doch,
finde
ich gut.
Auch.
Simon, ey, sollst nicht lügen tun.
Nee, tue ich nicht. Also, wer Bock hat, Groundbreaker und damit sind wir eigentlich auch am Ende unserer Folge.
Genau.
Haben, glaube ich, im Groben und Ganzen eigentlich mal kurz die Hortensie vorgestellt.
Mhm.
Und wer sich jetzt die Folge intensiv angehört hat, der weiß jetzt auch ein bisschen damit umzugehen.
Genau, und wenn Fragen sind, dann immer gerne her damit.
Genau, abschließend natürlich, wie immer, der große Dank an Sebastian und die Baumschule Heinier in Edewecht für die Einblicke, für die offenen Worte und für die Fachexpertise. Und ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich werde mir eine Hortensie aneignen, wenn es dann bei mir endlich in die Gartenplanung geht, bald hoffentlich. Und dann freue ich mich und werde dieses ganze Wissen, was wir heute hier gelernt haben, natürlich umsetzen.
Kleine Frage.
Anwenden. Ja.
Was wird es denn für eine Art?
Ich glaube, es wird eine Bauernhortensie.
Echt? Mhm. Und dann? Rot? Rosa? Violett?
Nee, ich will
Blau?
Das auch die blaue haben.
Echt?
Weil ich werde nur mit Leitungswasser gießen.
Spaß. Das ist ja eben nicht so gut.
Ich werde wahrscheinlich, und das haben wir herausgefunden, einen Brunnen haben bei uns im Garten.
Ach cool, ja. Mhm. Habe ich auch. Das ist ganz cool. Dann
also dann wird sie doch nicht blau.
Vielleicht auch eine Rispenhortensie, da musst du nicht so viel gießen. Ich weiß ja, dass du auch ein bisschen
faul bist.
Faul bist? Das ist
ja.
Du,
ja, nee, ich weiß nicht.
Ja, nee, nur so als Tipp. Aber genau, so, das war's zu Hortensien.
Genau.
Ich hoffe, wir haben das Gröbste beantwortet.
Genau.
Und euch ein bisschen dazu abgeholt und ja, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, Finja.
Mhm, danke
und
dir.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.